Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag am 15.11.2020. Wenn man sich tagtäglich mit Wein beschäftigt, neigt man ja so ein bisschen dazu, sich irgendwann auf die ganz besonderen Weine zu kaprizieren, die dann tendenziell eben auch immer ein bisschen teurer sind, zumindest teurer als der Durchschnitt. Und das ist natürlich auch beim Wein am Sonntag so. Das ist auch nicht schlimm, wie ich finde. Also es geht ja auch tatsächlich um Besonderheiten, um Dinge, die ich irgendwie so im Laufe der Zeit finde. Aber ich finde, besonders sind auch Weine, die unterhalb von 10 Euro zu finden sind und die wirklich viel fürs Geld bieten, also viel Trinkspaß bieten, die auch mal Menschen einladen, die sonst gar kein so großes Interesse an Erkundungen im Weinbereich haben, ja, die einfach einen guten, ich sag mal ehrlichen Wein vorgesetzt bekommen wollen, der einfach Spaß macht. Mein Bruder ist so ein Beispiel, der trinkt gerne mal ein Glas Wein mit und der hat auch echt Spaß dran, aber der hat jetzt überhaupt keine Lust, sich da großartig weiter mit zu beschäftigen. Und dessen Lieblingswein hier bei mir, das ist der Habla La Tierra, den stelle ich auch heute vor. Das ist ein voller reifer Rotwein, genauso wie er das mag. Und ja, das ist da, glaube ich, so ein Typ Wein, der einfach sehr, sehr viele Freunde findet, weil er gut gemacht ist, weil er ein recht moderner Wein ist, ohne allzu viele Ecken und Kanten. Und der hat trotzdem Charakter, der schafft genau die Balance aus Kraft und Reife und Frische auf der anderen Seite und kostet dazu echt nicht viel Geld. Das ist ein Wein aus der Extremadura in Spanien. Und Extremadura hört sich ja irgendwie so an wie extrem und trocken. Das ist aber nicht die richtige Übersetzung, weil der Name eigentlich von Extremos del Duero kommt, also jenseits des Flusses Duero. Und das ist ja der Fluss, der von Spanien nach Portugal fließt, vorbei an Ribera del Duero und durch das Portweingebiet am Douro und dann eben irgendwann in den Atlantik mündet. Und auf der anderen Seite sozusagen schon auch an der spanisch-portugiesischen Grenze liegt eben die Extremadura als eine von 17 autonomen Gemeinschaften in Spanien. Recht groß, sie nimmt 8,3% der Landmasse von Spanien ein, ist aber sehr schwach besiedelt, also es leben nur 2,6% der Bevölkerung dort. Die Hauptstadt habe ich ehrlich gesagt, bevor ich mich mit dem Wein und dem Weingut beschäftigt habe, vor ein paar Jahren noch nie gehört. Die heißt Badajoz oder Badajoz, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird. Wovon ich schon mal gehört hatte, war Merida, also nicht nur wegen des Films, aber der spielt ja in Schottland. Ein Pixar-Film, glaube ich. Das ist eine Stadt, die als Emerita Augusta von den Römern schon gegründet wurde und im 13. Jahrhundert so am Grenzgebiet sozusagen die Frontlinie darstellte zwischen Mauren und Christen. Und seit der Zeit der Römer wird dort Wein angebaut und dort, wo das Weingut liegt, so ein Stückchen weiter noch, wird sogar schon seit der Zeit der ersten griechischen Stämme, soweit man weiß, eben Wein angebaut, also noch ein bisschen weiter vorher. Und während der Zeit der Mauren wurden natürlich die Trauben mehr zu Rosinen verarbeitet und als dann die Christen das Ganze zurückerobert haben, dann wurde eben auch wieder Wein produziert. Insgesamt stellt das so eine Hochebene dar. Spanien ist ja voll von Hochebenen. Der größte Teil Spaniens liegt eigentlich recht hoch und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich habe es mir auch irgendwann angelesen, dass Spanien eigentlich nach der Schweiz das zweitgebirgigste Land Europas ist. Und da wäre ich auch selber nicht drauf gekommen, weil ich gar nicht so, ehrlich gesagt, nicht die gebirgigen Ecken von Spanien kenne. Spanien insgesamt eh nur an seinen Rändern bisher bereist habe. Leider würde ich gerne irgendwann mal wirklich auch ändern. Und es ist tatsächlich auch gar nicht so extrem und trocken. Es ist eigentlich so ein bisschen eine Kornkammer, ist recht fruchtbar. Kornkammer, also Getreideanbau, Olivenanbau, Wein und viel Tierzucht, also viel Schafzucht. Also viel, da ist einfach viel Fläche, um die Tiere draußen zu lassen. Schafe, die iberischen Schweine, also das Jamón Ibérico, ein großer Teil kommt von dort, also der Jamón de Jerez de Extremadura ist ein sozusagen ein berühmter Schinken, weil es da einfach auch sehr, sehr viele Eichenwälder gibt in der Extremadura. Es gibt tatsächlich 1 Million Hektar, also ein Viertel der Gesamtfläche der Region von 4 Millionen Hektar ist noch bewaldet mit Korkeichen, sogenannte Dijesa, Korkeichenwälder, die also zum einen eben Eicheln sozusagen natürlich bieten, diesen ganzen Schweinen, die da rumlaufen, auf der anderen Seite eben auch tatsächlich für die Korkproduktion genutzt werden. Ja, und dann gibt es eben tatsächlich bekannte Käse aus der Region und das weniger von Rindern als von Schafen eben und von Ziegen. Also Ibores ist eine Ziegenmilchkäse, Torta del Jazar und Queso de la Serena sind Schafsmilchkäse aus der Ecke. Genau, und Wein halt. Wobei Wein, glaube ich, ehrlich gesagt, hier weitgehend unbekannt ist aus der Extremadura. Viel bekannter ist der Wein aus dem benachbarten Alentejo, also in Portugal, was im Westen der Extremadura liegt, und der La Mancha im Osten. Was diese drei Regionen aber gemein haben, das ist, dass da viel moderner Wein entsteht. Ja? Also so die Mischung aus heimischen Rebsorten und französischen Rebsorten. Also viel französische Rebsorten ist auch in diesem Wein so. Ja, obwohl dort auf 87.000 Hektar Wein angebaut wird, haben wir insgesamt hier in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, recht wenig in den Regalen stehen. Und weil das so ist und weil diese Region recht weit abseits liegt und Förderung bedarf, wurden auch die Bodegas Hablas, ein sehr modernes Weingut, eben mit unter anderem eben auch mit EU-Regionalförderungsgeldern unterstützt, um dort sozusagen in Trujillo, wo das Weingut eben beheimatet ist, auch ein bisschen zu unterstützen. Das Weingut ist ultramodern, hat 200 Hektar Weinberge, wurde von Anfang an biologisch organisch und auch mit vielen Teilen biodynamischer Arbeiten sozusagen gegründet. Dort wird viel geforscht, also die arbeiten viel mit der Uni Bordeaux zusammen, mit der Uni Berkeley, mit der ENSA in Montpellier, also Forschungsanstalt ETSIA in Madrid, wo es viel um nachhaltige, umweltfreundliche Methoden geht, um optimale Bewässerung in trockenen Gebieten, um die Forschung von Hefen, sozusagen auch die natürlichen Hefen aus den Weinbergen zu konservieren, um sie dann aus ihnen dann sozusagen Zuchthefen zu machen, die dann in den eigenen Weinen wieder vorkommen. Die Nutzung von Schwefel oder den Verzicht auf Schwefel, all das wird dort mit verschiedenen Institutionen sozusagen geforscht, was ich sehr spannend finde. Ja, und angebaut, wie gesagt, werden spanische Rebsorten und französische Rebsorten. Und praktisch alles wird dann im französischen Holz ausgebaut. Der Einstiegswein dieser Bodega, die finde ich auch in der Optik sehr modern ist, sehr passend aber auch, finde ich, gerade jetzt was Habla de la Tierra angeht, auch auf dem Rückenetikett viele Informationen bietet, schon auf der Banderole sozusagen schreibt, was es die wesentlichen Aromen dieses Weines sind, was auch, finde ich, bei den Weinen eigentlich mal zutrifft. Also die haben einfach insgesamt ein sehr stimmiges, wie ich finde, modernes Erscheinungsbild geschaffen. Und in diesem Fall haben wir jetzt eine Cuvée aus Tempranillo, Syrah und Cabernet Sauvignon mit 4 Monaten Fassausbau, also Barrique-Ausbau, französisches Barrique. Ich selber habe jetzt den 2017er Jahrgang im Glas. Im Verkauf ist aber der 2019er Jahrgang. Ich habe einfach heute den spontan rausgegriffen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss auch einfach mal wieder einen Wein unter 10 Euro vorstellen, weil ich das jetzt die letzten Wochen einfach gar nicht getan habe. Aber es ist jetzt kein Wein, der so stark auf die Jahrgangsschwankungen eingeht, würde ich behaupten. Ich kenne den Wein jetzt so seit 2015. Es ist auch in der Extremadura nicht so, dass es super starke Schwankungen geben würde. Und das kommt ja so einem Tischwein eigentlich doch zugute, dass er eine gewisse Konstanz bietet. Im Gegensatz zu den vielen anderen Sachen, die ich so vorstelle, wo es ja immer um sozusagen Terroir in Bezug auf Böden und auch Klima und auch Jahre geht, weil es eigentlich ja spannend ist. Ja, wenn ich mir den Wein anschaue, dann ist das so ein ziemlich dichter Wein, ziemlich tiefes Kirschrot, was so ein bisschen ins Purpurrote übergeht. Und ich finde, es hat eine sehr attraktive Nase, die bei roten Pflaumen anfängt, Pfingstrosen anfängt. Schwarzkirschen, aber auch ein bisschen Sauerkirschen weitergeht. Und dann so in Richtung, schon so in Richtung ein bisschen Brombeeren, so ein bisschen süßer auch in Holunder übergeht. Ich finde, da ist so ein bisschen was von Orangenabrieb mit drin, so Blutorangenabrieb. Da ist ein bisschen was von, so ein bisschen was von Tomatenblätter mit dabei. Also so ein bisschen so eine Cabernet-Tomatenblattnote. Pfeffer, Oliventapenade bringt der Syrah mit rein. Also die Hauptrebsorte ist Tempranillo, aber es ist ein recht hoher Anteil eben von Syrah und Cabernet Sauvignon mit drin. Ich finde, das riecht man hier. Es sind noch ein bisschen reife Feigen mit dabei. Es ist ein Wein, der in der Nase sozusagen so Volumen hat. Also das ist reif, aber es wirkt eben überhaupt nicht marmeladig oder überreif. Ja? Das ist super schön an der, sozusagen an der Grenze gelesen und bietet viel Frucht. Und eine schöne Würze dabei. Aber vor allen Dingen Frucht, finde ich. Eine dunkle, satte Frucht. Und ich finde, im Hintergrund hat man noch so ein bisschen was von Stein. So eine leicht kühle Note mit dabei, die vielleicht nicht im ersten Augenblick offensichtlich ist, aber doch noch so einen leicht kühlen, steinigen Aspekt mit reinbringt. Finde ich sehr schön. Ja, und das ist auch am Gaumen. Das ist super saftig. Das hat reife Frucht. Das hat eine leicht warme Fruchtnote. Wie von einer warmen Vergärung einfach. Aber es hat halt überhaupt nichts Marmeladiges. Und es zieht sich so eine kühle, frische Säureader mit durch. Ja? Und ein Gerbstoff, der recht rund ist, aber trotzdem noch ein bisschen Griff hat. So ein bisschen Grip hat, ja. So ein bisschen griffig ist am Gaumen. Auf der Zunge und der genau sozusagen die Grenze schafft, so an der Grenze entlang balanciert, wo es beliebig werden würde, so ein bisschen. Und genau das ist es eben nicht. Ja? Also es ist einladend, es ist saftig, es ist auch hier so eine Mischung aus rotbeerig und dunkelbeerig, Kirschen wieder mit dabei, auch diese Pflaumen, aber eben alles auch mit einer Säure ausgestattet. Und diese schöne Reife ist halt dabei, das ist unkompliziert und trinkfreudig, aber es hat halt auch diesen Kick, diesen Grip, diese Frische mit dabei, die eben für diese Weine auch nicht selbstverständlich ist. Es schwankt immer so zwischen 13,5 und 14% Alkohol bei diesem Wein, aber es ist halt überhaupt nicht heiß. Man spürt ihn, finde ich, nicht. Es hat einfach nur diese warme, aber eben nicht zu warme Frucht mit dabei. Und das, finde ich, macht ihn schon ziemlich hitverdächtig. Ja? Das ist unkompliziert, aber seriös und kostet halt 7,90 €. Und all das zusammen, finde ich, muss man dann auch erstmal finden. Zumal eben, wenn man bedenkt, dass es biologisch ausgebaut oder angebaut und ausgebaut worden ist. Und ja, das finde ich einfach super. Das kann man einfach so schön wegtrinken, ohne sich zu viele Gedanken darüber zu machen. Aber es ist halt auch, ich sag mal jetzt für mich, wo ich vielleicht doch einen gewissen Anspruch an Wein habe, muss ich sagen, das macht Spaß. Das ist einfach nett. Das ist einfach lecker, wenn man das mal so sagen darf. Ich hatte es schon, ist ein Wein, den ich schon häufiger gemacht habe, zum Blutwurstgeröstel mit so ein bisschen Apfelspalten dazu, also karamellisiertem Apfel dazu. Passt super, finde ich. Ich mag das sehr gerne trinken zu Lammschmortopf mit so ein bisschen Koriander, ja, so ein bisschen so nordafrikanischen Gewürzen auch mit dabei. Heute gibt es einfach zu einer Scheibe Rinderbraten und selbstgemachtem Rotkohl, wo ich jetzt diesen Wein einfach auch für die Soße verwende, die Soße eingekocht habe mit diesem Wein. Und da könnte man jetzt sagen, zum Rinderbraten würde ich normalerweise irgendwas Komplexes oder so nehmen. Habe ich mir auch überlegt, aber ich dachte eben, ich mache einfach mal sowas. Einfach was, was man gut zu solchen Essen dazustellen kann, ohne dass es jetzt so kompliziert wird. Das war mein Wein am Sonntag heute für mich. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Wein im Glas, wie immer, und wünsche euch einen schönen Restsonntag. Bis dann. Tschüss.